wenn einem das Spaß bereitet, und mir bereitet es einfach unglaubliche Freude, neue Dinge zu machen und immer wieder Anfänger zu sein und immer wieder ja, so Sachen zu lernen und zu wachsen. Und ja, deswegen tue ich viele Dinge und zwar sehr, sehr gerne.
Herzlich willkommen zum BookBerry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und mein Gast heute ist David Mayonga. Er ist Musiker, Moderator, Produzent, DJ, Pädagoge, Aktivist, Braunengürtel im Brazilian Jiu-Jitsu, Whisky-Liebhaber, stolzer Vater und Sohn und Spiegel-Bestseller-Autor mit seinem Buch Ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen, das bei uns im Verlag erschienen ist. Servus, David.
Oh, servus. Es ist echt krass. Ich musste teilweise die Augen zumachen und mir gedacht so, oh Gott, ja, krass. Stimmt.
Oh, ja,
Gott.
Jetzt pass auf. Ich meine, die Vorstellung, die ich jetzt gerade für dich zusammengestellt habe, das waren nur zwei Sätze. Ja. Und die haben schon ganz schön in sich, weil ich habe auch schon zum ersten Mal gelogen. Ich habe nämlich behauptet, du wärst mein Gast. Und das stimmt heute gar nicht. Ich habe die Ehre, dass ich bei dir in deinem Zuhause-Studio zu Gast sein darf. Und der zweite Punkt ist, ich habe jetzt so viele Sachen aufgezählt und ich habe bestimmt was vergessen, weil viele kennen dich ja unter deinem Künstlernamen Roger Reckless. Mhm. Und du hast dir auf die Fahne geschrieben, Reckless tut Dinge.
Ja.
Was hat's damit aus sich?
Eigentlich genau das, was diese ersten zwei Sätze schon in sich hatten. Ich glaube, man hat, man ist in meiner Anschauung ist man einmal auf dem Planet und diese Zeit, die man auf dem Planet hat, sollte man damit verbringen, Dinge zu tun, die einem selbst Freude bereiten und die für andere Leute auch noch irgendwie Gutes bedeuten. So. Und das habe ich mir irgendwie auf die Fahne geschrieben, weil ich war DJ, wie du ja gesagt hast, und das war so das erste Mal, dass ich mich nur einer Sache verschrieben hatte. So, ich hatte wirklich probiert, der beste Scratch-DJ zu werden. So. Mhm. Und wir waren dann sogar auch Vize-Weltmeister und dann war ich so, irgendwie ist es das nicht. Weil das kennt jeder, der sich einer Sache verschreibt, dass ab einem gewissen Punkt von Professionalität sind die Steps minimal. Aber der Effort, der reinkommt, wahnsinnig groß. Und das hat auch was für sich. Das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache. Aber ich habe da gemerkt, so okay, ich glaube, dieser Satz, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das ist mehr was für mich. Und dann habe ich einfach unglaublich viele unterschiedliche Sachen angefangen und mich tatsächlich immer wieder erfreut an den Anfängen. Und deswegen tue ich verschiedene Dinge und tue das gerne und freue mich, dass ich dann über die Zeit merke, dass diese Zweifel, die man hat, wenn man mehrere unterschiedliche Dinge tut, so, dass die dann weichen mit der Zeit. Weil am Anfang denkt man sich, oh Gott, alle anderen machen ihre eine Sache schon fast perfekt, haben sich gesettelt, haben eine gewisse Routine, haben durch die Routine auch eine Ruhe im Leben, eine Ruhe im Geist. Und wenn man unterschiedliche Dinge macht, dann ist man nie ruhig. Dann ist immer alles Action, immer alles in Bewegung. Und jetzt, wenn ich so aber drauf gucke, was das dann auch bedeutet jetzt, und ich sehe, ich habe nie aufgehört, Dinge zu tun, und deswegen wachsen die dann mit einem. Und das ist irgendwie, das ist so schön zu sehen. Und wenn dieser Zweifel wächst, dieses, oh Gott, ich habe, vielleicht hätte ich doch mich nur auf eine Sache konzentrieren sollen. Ich mache viele Dinge, aber die halt nicht so perfekt und die brauchen halt Zeit. Und jetzt, genau wie du sagst, so, ich habe den braunen Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu, meinem absoluten Lieblingssport. Ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben, der mit eurer Hilfe und großer Shoutout an Nils Frenzel in die Welt gekommen ist. So. Ich habe den Deutschen Radiopreis gewonnen als Moderator. So.
Oh nein, das, jetzt mal Schande über mich, den habe ich gar nicht mitgenannt. Nee, ich habe was vergessen.
Nee, das ist auch voll, ich bin ja auch nicht so, ich sage, das ist voll wichtig. Mir ist es tatsächlich nur in dem Kontext wichtig, dass wenn man viele Sachen macht, dass man immer am Zweifeln ist. Mhm. Und dass man dann aber, es gibt so einen Punkt, an dem man dann merkt, okay, nee, es ist irgendwie, es ist gut so. Und dieses, wenn einem das Spaß bereitet, und mir bereitet es einfach unglaubliche Freude, neue Dinge zu machen und immer wieder Anfänger zu sein und immer wieder ja, so Sachen zu lernen und zu wachsen. Und Ja, deswegen tue ich viele Dinge und zwar sehr, sehr gerne.
Du hast es gerade angesprochen. Zum einen brauchst du sehr viel Zeit dafür, aber zum anderen braucht es natürlich auch wahnsinnig viel Energie. Also gerade auch, um gegen diese Zweifel anzukämpfen, von denen du gerade gesprochen hast. Ja. Woher nimmst du die Energie? Wie tankst du wieder auf?
Also das lerne ich tatsächlich gerade jetzt wieder neu. Hatte ich ein sehr safes System, wie ich wieder aufgeladen habe, und zwar durch die Dinge, die ich mache. Also ich habe, wenn ich eine Show gespielt habe, dann war die Show der Energierückgeber für die Strapazen der Fahrt, für den Orga-Stress, vielleicht für das wenige Schlafen, vielleicht auch für die Party, die ein bisschen zu lang gedauert hat. So. Das hat sich da alles so gegenseitig bedingt und durch jetzt Corona und den Lockdown, wo alles das, was mir immer Energie zurückgegeben hat, weggefallen ist. Auch im ersten Lockdown, wo ich nicht trainieren konnte. So, ich war früher 4 bis 5 Mal die Woche im Training als Standard. Und dann wir sind dann letztes Jahr nach Hamburg gezogen für eine Zeit, um die Proben für das Deichkind-Projekt zu machen. Stimmt, das mache ich auch noch. Ich bin in der Live-Gang von Deichkind und Rapper da.
Es kommen noch ganz viele Sachen nach.
Ja, ey, Dinge tun ist Dinge tun. Und dann haben wir die Tour gespielt und direkt nach der Tour ging der Lockdown los. Und dann hatte ich also schon mehrere Monate, ich glaube 5 Monate, nicht trainiert. Aber dadurch, dass ich jeden Tag Bewegung hatte, jeden Tag auf der Bühne war, war das nicht so schlimm. Aber in der zweiten Woche des ersten Lockdowns habe ich gemerkt, was das mit meiner Psyche macht. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, damit klarzukommen. Und ich habe gemerkt, dass das ein viel größerer Teil meines Energiehaushalts ist, als ich dachte. Also ich würde sagen, ich hole mir die Energie oder ich nehme die Energie daher, dass ich meinen Sport mache, meinem Sport nachgehe so, dass ich versuche immer wieder Zeit für mich zu blocken, dass ich es mir zugestehe, dass eine Pause ein produktiver Teil des Arbeitstages ist. So. Das wollte ich nämlich früher nicht wahrhaben. Da war ich so, nein, man kann doch, und ich mache nur schnell und so. Das ist tatsächlich ein weiterer Punkt. Und dass ich beschlossen habe, das ist auch schon längere Zeit her, aber also Jahre, aber ich habe beschlossen, mich nicht mehr mit Menschen zu umgeben, die mir Energie klauen. Also das klingt jetzt ein bisschen, es soll nicht esoterisch gemeint sein, sondern einfach, es gibt Menschen, die sind so Energievampire. Das heißt, die melden sich, wenn sie was von dir brauchen. Die tun einem auch nicht gut. Es gibt ja auch so Menschen, mit denen man denkt, man muss mit denen arbeiten, aber die tun einem nicht gut, die machen dann auch die Arbeit nicht besser, im Gegenteil so. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad verschmerzen, solange es nämlich noch nicht an die eigene Substanz geht, aber wenn man merkt, nee, das ist nicht gut, ich brauche danach länger Zeit, um mich zu regenerieren, so, das mache ich einfach nicht mehr. Und das hat Unglaubliches bewirkt dann, also weil, das hat dann auch tatsächlich in den Momenten, wo es dann bei mir auch schwierig war im Lockdown, wo man dann Zweifel bekommt, ne, wie wird das alles werden? Man hat sein musikalisches Dasein so schon viel auf live fokussiert. Ja, ich produziere auch, aber ich produziere, damit man das dann live spielen kann. So. Und da kamen ganz viele Zukunftsängste und Gedanken hoch. Und dann zu merken, dass man über die letzten Jahre Leute um sich oder sich nur mit Leuten verbunden hat, die so eine Feinheit im Gespür haben dafür und die einen supporten wollen und tolle Tipps geben. Und es war wirklich Wahnsinn. Ich hatte so einen Philipp van der Heijden, das ist ein Tänzer aus Hamburg, der auch in der Deichkind Live Crew ist, der ist auch systemischer Coach und der hat dann für mich so eine Entspannungs Meditation aufgenommen und mir geschickt, damit ich das einfach seine Stimme abspielen kann und zur Ruhe und runterkommen kann. So. Und das war mega, weil ich ihm erzählt habe, so, oh, ich kann meinen Sport gerade nicht machen und ich bin so undiszipliniert, dass ich das dann alleine zu Hause mache und so. Und das ist mega. Also ich glaube, das ist tatsächlich mit der Familie der allerwichtigste Schritt. Das heißt, also sich selbst pausen können, seine Familie, seiner Familie gegenüber so ehrlich und liebevoll zu sein, dass das auch immer ein Ort der Liebe ist. So, klar, es gibt Konflikte, aber das ist eine wichtige Arbeit, dafür zu sorgen, dass es ein Ort der Liebe ist und bleibt so, und dass man Leute um sich hat, die einem gut tun und die einem keine Energie klauen. Das sind so meine Sachen. Und Jiu-Jitsu machen, so viel es geht.
Als Vorbereitung geht gegen die Leute, die du nicht so gerne genau in deinem Leben haben willst.
Ja, dass man immer, das ist tatsächlich so, du kannst immer gegenüber von jemandem sitzen so oder bei einem Projekt nebeneinander oder was auch immer, und du weißt, ich könnte dir jeden Knochen dem Mensch brechen, so. Ich könnte ihm einfach die Schulter rausschrauben. Und das ist irgendwie, das macht einen ruhiger, und das macht dann die Resilienz gegenüber dem Ganzen schon höher. Und das ist, ich finde es gut. Ein großes Plädoyer für Jiu-Jitsu. Du solltest es auch probieren, Sarah. Es ist großartig. Jeder Mensch sollte einmal im Leben Brazilian Jiu-Jitsu ausprobiert haben, weil es gibt wenige Sportarten, bei denen man sofort weiß, ob es das ist oder nicht. Der Plan ist immer, den Partner erst zu Boden zu bringen, dann zu kontrollieren und dann durch einen Hebel oder einen Würger zur Aufgabe zu bekommen.
Autsch!
Das Schöne dran ist, dass diese Aufgabe, die erfolgt in Form von Abklopfen, also zweimal auf die Matte oder zweimal am Partner abklopfen, und alles ist vorbei.
Also von dem jemand, der gerade unterlegen ist?
Genau. Mhm. Das heißt, du kannst zu jeder Zeit, auch wenn gar nichts ist, wenn du einfach nur das Gefühl hast, oh, ich halte die Situation jetzt nicht mehr aus, kannst du nur durch dieses kleine Zeichen, das zweimal Abklopfen, die Situation beenden. Und das ist nicht nur für den Sport sehr praktisch, weil man auf seine eigenen Verletzungen achten kann, es ist für die Psyche unfassbar. Diese Hebel und Würger, die arbeiten meist und vor allem bei Anfängern sehr langsam so. Das heißt, du hast genügend Zeit festzustellen, das ist jetzt eine ungute Situation, hier möchte ich, dass es aufhört. Es kann aber auch sein, wie bei mir, dass dieser Sport ganz tiefe Erinnerungen antriggert. So. Und das war, als ich das erste Mal unter einem 130 Kilo auch voll tätowierten Rocker gelegen.
Ja, ich habe jetzt auch wirklich alle Klischees bedient, die jetzt gegangen sind.
Nee, alles gut, aber der war noch tätowierter als ich. So. Und da habe ich, da sind so viele Sachen aus meiner Kindheit hochgekommen. Also ich habe ja in meinem Buch auch ab und zu beschrieben, wie es war, wenn ich vor Nazis stand und welche Angst ich da hatte und diese Machtlosigkeit in so einer Auseinandersetzung zu haben und dieses Gefühl von, ich kann nichts tun, was das Gefühl von, ich bin nichts wert, noch mehr verstärkt so. Und das kam da alles hoch. In dem Moment, als ich da das erste Mal drunten lag und 130 Kilo auf der Brust, du kannst nicht gescheit atmen. Und ich war so, es hat sich sofort dieses Gefühl eingestellt, ich muss das jetzt aushalten. Ich will das nicht aushalten. Das, oh Gott, das ist so schrecklich. Ich möchte nach Hause. Ich will nach Hause. Ich möchte hier weg. Und dann klopfe ich ab und war der Meinung, dass ich jetzt gehe. Dass ich jetzt, wenn der von mir runter ist, dass ich jetzt gehe und sage, nee, das möchte ich nicht mehr. Und das war nicht meine erste Stunde. Da habe ich das schon ein paar Monate gemacht. Und dann klopfe ich ab und der Druck von meiner Brust ist weg. Und sofort war das Gefühl weg. Und ich war so, okay, jetzt bin ich nicht mehr 6 Jahre. Jetzt bin ich wieder ich. Jetzt bin ich wieder Ende 20. Okay, dann probieren wir es nochmal. Und dann fangen wir wieder an. Und wir rollen, also so nennt sich das Sparring, das Kämpfen da. Und ich lande wieder unter dem. Und wieder ist dieser Druck und wieder ist diese Angst und wieder kommen diese Bilder hoch. Und ich weiß, ich kann abklopfen und ich halte es ein bisschen länger aus. Und ich klopfe wieder ab. Und das hat sich wirklich, das hat sich so, ich glaube, 4 Monate hat sich das so durchgezogen. Und nach den 4 Monaten war ich so, es war wie so eine Therapiesitzung, zu wissen, ich kontrolliere. Selbst wenn ich unterlegen bin, kontrolliere ich die Situation. So, also ich glaube, dass tatsächlich mir der Sport unglaublich geholfen hat, auch mit Traumata aus meiner Vergangenheit klarzukommen. Und das ist so eine interessante Möglichkeit, weil du es irgendwie alleine machst, aber doch nicht alleine. Weißt du, ich meine? Es ist so, man kann ja eigentlich Erlebnisse oder traumatische Erlebnisse oder wie auch immer geartete, tief einschneidende Erlebnisse schlecht ganz alleine verarbeiten. Deswegen gibt es ja Therapie. So. Aber dadurch, dass ich jetzt im Sport, wo man quasi körperlich zusammenarbeitet, aber geistig bei sich selbst ist, hat es für mich da super funktioniert.
Jetzt ist aber Kampfsport nicht dein ganzes Leben, sondern Nein. eigentlich bestimmt ja den Großteil die Musik.
Ja.
Warum ist das so?
Ein ähnlicher Grund, weil ich in der Musik das erste Mal mich so sehen konnte, wie ich bin. So, ich bin als der einzige schwarze Mensch in meinem Ort groß geworden. So, mein Lebensumfeld, meine Lebensrealität hat sich nirgends wiedergespiegelt, weder in Filmen, in Serien. Ich habe es einfach nicht gefunden. So, ich habe keine Vorbilder gehabt, keine Guidance in der Art und Weise, wie ich mich als schwarzer Mensch hier in einer weißen Mehrheitsgesellschaft auf die Identitätssuche machen kann, wie ich meine Identitätsarbeit leisten kann. Und dann kam Rapmusik und hat mir positive Bilder von schwarzen Menschen gegeben. KRS-One, der sagt, each one teach one. Bildung war was positiv konnotiert war in der Rapmusik, die ich gehört habe. Ein starkes schwarzes Selbstverständnis war großgeschrieben in der Rapmusik, die ich gehört habe. Das hat mir geholfen, mich selbst zu finden und mich selbst noch nicht zu lieben, aber zumindest so anzunehmen, wie ich war. Weil, muss ja vorstellen, in meiner Jugend wollte ich diese Hautfarbe nicht haben. Ich wollte nichts mehr als, okay, Jugend vielleicht dann schon nicht mehr, aber in meiner Kindheit. Da wollte ich, gab es echt lange Zeit, wo ich weiß sein wollte. Und das ist unglaublich schlimm. Ich glaube, das kennen Leute aus unterschiedlichen Gründen, wenn sie nicht in ihrer Haut sein möchten, nicht in ihrem Körper sein möchten. Das ist kein gesundes Gefühl und es ist auch kein schönes Gefühl. Und da kam die Musik und hat mir einen Ausweg gezeigt so, und hat mich so angenommen, wie ich bin, mir gezeigt, dass es cool ist, wenn ich bin, wie ich bin. Und ich wollte dann Musik machen, um genau das Gefühl, das ich bekommen habe, auch anderen Leuten zu geben. So. Und deswegen habe ich mit Musik machen angefangen. Und ich habe als DJ angefangen, weil ich so scratchen wollte wie der DJ von Paris, der mich total beeindruckt hat, weil das so schnell war und so rhythmisch und so. Ich hatte das einfach noch nie so gehört davor. Und ja, und dann daraus ist dann alles andere entstanden. Daraus ist dann die Liebe zu der ganzen Hip-Hop-Kultur entstanden. Und dann, das ging so schnell. Ich sag's dir, es ging so schnell. Ich habe als DJ angefangen, wurde dann auch echt gut, weil ich einfach nichts anderes gemacht habe. So, ich bin von der Schule nach Hause und bin an meinen alten Plattenspieler von meiner Mama gegangen und habe geübt. So. Und gefühlt einen Augenblick später haben wir damit dann einen Major-Label-Vertrag bekommen bei der BMG. So, das war
abgefahren.
Ja, das war abgefahren. So. Und noch nicht mal Abitur in der Tasche, aber schon auf Tour gehen.
Wer kann, der kann, oder?
Ja, ey, also ich erinnere mich da heute noch sehr, sehr gerne dran, als ich, wir waren in Berlin in der Columbia-Halle, haben da gespielt und ich war so total, das war das erste Mal Berlin in der großen Halle, da war noch Serafinale dabei, großer Shoutout an den Super-Rapper, großartiger Songwriter und wir haben uns da kennengelernt an dem Abend und dann gefeiert und Zeug und dann hat der unser Manager war dann so, ey David, du musst jetzt zum Zug, ich habe dir deinen Zug gebucht, weil du hast morgen Geschichtsschulaufgabe.
Oh no!
Und ich so, ja, okay. Und dann hat er mich zum Zug gebracht, da gab es noch Schlafwägen, so das von Berlin nach München und dann bin ich da in den Schlafwagen in München angekommen, vom Kumpel abgeholt und direkt in meine Schule gefahren und Geschichtsschulaufgabe geschrieben, so. Und im Hinterkopf noch so die schreienden Partymassen vom Vortag und ich fand's super. Und ich war richtig schlecht in der Schulaufgabe.
Es ist ziemlich lustig, weil als wir beide uns im Verlag kennengelernt haben, haben wir festgestellt, dass wir beide auf der gleichen Schule waren. Also ich bin ja auch ein Münchner Umland-Landkind.
Yes, sir.
Ich wohne auch immer noch in dem Gai, wie man bei uns so schön sagt. Aber du bist gegangen und nach München gezogen. Warum?
Ich habe ich hab mir damals gar nicht so viel Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Ich habe Mucke gemacht und ich wollte einfach nur Mucke machen. Der Rest war mir eigentlich total egal. Und dann ist es so passiert, dass meine damalige Freundin, die war auch Marktschreiberin und die hatte eine Wohnung, aber in Leim. Und dann bin ich irgendwie so Stück für Stück zu der gezogen. Und ja, und dann bin ich da irgendwie aus Versehen in die Stadt gezogen. Und dann war ich dann so in München. Und dann, ja, und dann haben wir eine WG gemacht und dann war es irgendwie, ja, ich glaube, ich bleibe in München. Und wir waren immer hier, in dem Umkreis, wo wir auch sind, so Perlach, Neuperlach, das war immer so mein Ding, weil ich eben auch ein Landkind bin. Und hier sind wir so am Stadtrand. Und wenn ich zwei Straßen überquere, man muss sich vorstellen, wir sind jetzt im Kabuff zwischen den Hochhäusern, im 8. Stock so, aber zwei Straßen weiter ist schon der Trudering Forst. Und da bin ich dann mit der Biggie in der absoluten Ruhe und kann durchs Unterholz laufen und kann ja den Wald atmen und das ist, glaube ich, das, was ich hier so liebe und deswegen fällt es mir schwer, woanders in München zu wohnen, so außer am östlichen Rand oder irgendwo am Rand, wo noch Forst ist, so.
Das heißt, was bedeutet dann Heimat für dich?
Ich hätte früher tatsächlich gesagt, Heimat ist verortet an Orten, wo ich mich wohlfühle. So, ich hätte definitiv Marktschwaben gesagt. Ich hätte auch hier gesagt, also Neuperlach. Aber ich würde jetzt sagen, Heimat ist an keinen Ort gebunden für mich. Heimat ist wirklich etwas, was ich in Menschen finde, die um mich sind. Heimat ist meine Familie, meine Frau, meine Tochter. Heimat ist meine Mutter. Und egal, wo wir sind, so wenn wir jetzt nach Schottland gehen würden und sagen würden, wir arbeiten jetzt alle in der Whisky-Distille, weil man darf nicht mehr live spielen und wir müssen jetzt gucken, was geht.
Wie wir anderweitig zu unserem Alkohol kommen.
Genau. Dann wäre das meine Heimat so. Und das ist, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich für mich der Hauptpunkt. Und ich habe das gemerkt, vor allem, als ich bin letztes Jahr das erste Mal eben überhaupt weg aus Bayern gewesen für längere Zeit. Dadurch, dass ich in Hamburg gewohnt habe für die Proben. Und das war für mich, das war ganz schwer zu Beginn. Es war richtig komisch. Aber immer nur in den Momenten, wo ich weder bei meiner Frau war, noch bei der Deichkind Gang. So. Immer dazwischen, wenn ich unterwegs war, habe ich mich allein gefühlt. So. Aber nach ein paar Wochen, als ich die Stadt auch also aus unterschiedlichen Winkeln kennengelernt habe, so, als meine Tochter mit der Nachbarin von der Wohnung drüber dann immer gespielt hat und ja, und wir einfach schon so in den ganzen Vierteln irgendwie uns ausgekannt haben, so, da habe ich dann gemerkt, so, nee, es ist, ey, Heimat kann echt überall sein, wo die Menge der Leute, mit denen ich vibe, gut ist, so. Also eine gewisse Anzahl hat's. Und ich habe das Gefühl, ich habe da auch zum ersten Mal gemerkt, dass nicht nur Heimat ein Gefühl ist, das an Menschen hängt, sondern eben auch das Gefühl von wie Rassismus erlebt wird. So. Rassismen sind überall gleich, egal ob das jetzt im Osten von Deutschland ist oder im Westen oder im Norden oder im Süden, ist ganz egal. fragt BIPOC-Menschen so, die Erfahrungen sind tatsächlich überall gleich. Der Unterschied ist, wie das Umfeld umgeht damit. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, Hamburg ist da einfach anders. Die gehen anders mit so einer Thematik um. So, und das fand ich sehr, 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 sehr toll. Da habe ich mich echt kurz gefragt, so Gott, warum habe ich mir das mein Leben lang angetan da unten? So. Aber ja, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, so Heimat ist es liegt wirklich mehr an, für mich, mehr an Menschen als an Orten.
Aber es ist interessant, dass du dich fragst, warum hast du es dir angetan? Weil gerade als du auch den Punkt angesprochen hast mit du warst außerhalb von Bayern, habe ich gedacht, okay, wie stark hängt dann vielleicht auch doch Heimat und Identität an Sprache? Also ich meine, du und ich, wir können beide Dialekt sprechen, wenn wir wollen.
Ja.
Wie eng hängt das für dich zusammen?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe früher, wenn wir in Berlin unterwegs waren oder in Hamburg, habe ich nicht bayerisch geredet. Ich habe in der Früh Moin gesagt, ich habe auch mittags Moin gesagt. Ich habe in Berlin dann auch so, ja, wir gehen jetzt erstmal zu Erjan, so, und ich habe nicht gesagt, wir gehen zum Erjan, so. Und das ist tatsächlich was erst in den letzten paar Jahren auch gewichen ist, weil ich so meine Heimat so, ist ja auch die Verbindung zu meiner Mutter. Ich habe den Dialekt ja von meiner Mutter. So, meine Mom ist die das Bayerische in mich installiert hat. So. Und für mich ist es auch lange eine ganz intime Verbindung zu meiner Mutter gewesen, weil ich nur mit ihr Bayerisch geredet habe. So. Ich habe ja außerhalb des Hauses nicht Bayerisch geredet. Erst als ich den Maniac und den Liquid und die Jungs kennengelernt habe, so, habe ich mehr mein eigenes Bayerisch wieder gesprochen außerhalb der Wohnung, so. Und das war ein super wichtiger Moment, so eben mit der Sprache zu merken, was das eigentlich für mich für ein intimes Ding war. Also es war kein lockerer Umgang mit Dialekt, weil wenn ich Dialekt gesprochen habe, deswegen habe ich ja auch aufgehört außerhalb des Hauses, da war das so, hahaha, das ist ja lustig. Das passt ja gar nicht. Du bist ja schwarz und sprichst bayerisch. Das ist ja total witzig. Und ich war so, ich rede so. Das ist nicht witzig.
Ich verarsch mich nicht selber.
Ja, genau. Ich bin so. Und das war dann, das habe ich wirklich dann durch die Jungs entlernt. Und es ging dann eben so weit, dass wir dann eine bayerische Rap-Crew auch gemacht haben, Bavarian Squad. Und in der ich Mundart rappe so. Also für mich hat der Dialekt sehr wohl sehr, sehr viel mit Heimat zu tun. Aber auch in dem Fall ist die Heimat die Leute, so. Weil ich finde es ganz schwierig, wenn Leute über einen Dialekt, den sie sprechen, versuchen, Leute auszuschließen. Ich finde, Dialekt sollte nie etwas Ausschließendes haben. Und viele Leute machen das so. Die sagen dann, du redest nicht bayerisch, du bist der Preis, das ist morgen nicht. Und ich find's halt geil, weißt, wenn wir irgendwo sind und da reden, ey, ich liebe Schwäbisch, egal ob es Augsburger Schwaben sind oder Baden-Württemberger Schwaben, ich feiere das so krass. Und wenn ich dann bayerisch rede und die dann so, ja, gönne, ja, Logo, dann, ey, ich find's so geil. Also das ist, glaube ich, das Ding, ich feiere das zusammen und ich feiere das, dass Dialekt auch Leute zusammenbringt. So genau wie du sagst, so wir können, wenn wir wollen, Dialekt sprechen und es ist voll schön, wenn es der Rahmen erlaubt, dass man sich da so frei fühlen kann. So.
Das ist ja auch ein Aspekt von Diversität, sprachliche,
ja, genau.
Diversität.
Absolut und vor allem auch, finde ich, so eine Freiheit in der Ausdrucksweise. So. Ich drücke mich automatisch anders aus, wenn ich bayerisch rede.
Ja, das ja sowieso. So. Was ist dein bayerisches Lieblingswort?
Ich glaube, Grützinesen. Also das ist auf jeden Fall das, was
ein
ich...
Ein Fluch auf alle Fälle.
Ja, das ist das, was ich am häufigsten sage. Und ich kann auch, das ist mir aufgefallen, echt bei Kind und Hund, vor allem bei Hund, dass wenn Sachen schief laufen, kann ich gar nicht mehr Hochdeutsch bleiben. Also es ist so, es kommt automatisch raus.
Also die Biggie weiß, wenn der bayerisch redet, dann habe ich irgendwas,
ja, genau,
verbockt.
Ja, und die Biggie ist ein Berliner Hund, wohlgemerkt. Das heißt, wenn sie nicht wuffen und hecheln würde, würde sie wahrscheinlich sagen, Main Herrchen ist schon wieder hier richtig an Schimpfen dran. So.
Hey, der Punkt Sprache ist logischerweise in unserer Zusammenarbeit auch ein ganz wichtiger gewesen, weil wir als Verlag mit dir ja jetzt auch einen großen Prozess mitmachen durften. Also ich meine jetzt nicht erst seit dem Buch Sprache und Sein und dieser ganzen Diskussion um Gendersternchen ja oder nein und wo soll es hin und ist es umständlich oder nicht, sprechen wir natürlich auch über sprachliche Feinheiten in Bezug auf BIPOCs und alles, was dazugehört. Und als wir 2018 uns zusammengesetzt haben, wie soll dein Buch heißen, deine Geschichte, haben wir uns ja ganz bewusst dazu entschieden, das N-Wort noch ausgeschrieben mit auf das Cover zu nehmen. Ja. Und jetzt nach diesem Mord haben wir uns ja auch gemeinsam dazu entschieden, diesen Begriff durchzustreichen, sodass er zwar noch lesbar ist, aber nicht mehr 1:1 reproduziert wird.
Ja, vor allem ganz klar macht, dass dieses Wort kein Wort ist, das unbedacht reproduziert werden sollte. So ist, fand ich sehr gut, dass wir das so gemacht haben.
Ja. Kannst du nochmal erzählen, wie sich deine Entwicklung innerhalb dieses Zeitraums vollzogen hat, was deine eigene Sprache angeht? Weil ich meine, es war ja auch dein Buch und du hast selbst für dich entschieden, diesen Begriff darauf stehen zu haben.
Genau, das war ja auch mein erster Titelvorschlag. Ich weiß noch die Liste mit Titelvorschlägen, die wir hatten, diese Excel-Tabelle und da hat dann jeder seine Idee reingeschrieben und das war mein erster Vorschlag.
Also noch vielleicht nochmal zu sagen, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen.
Genau. Und bei mir war es so, ich war mir damals schon bewusst, dass es eine wichtige Diskussion gibt über die Reproduktion des N-Wortes. So. Ich war so leid, mit Leuten zu diskutieren, mit weißen Menschen zu diskutieren, die mir sagen wollten, dass das N-Wort keine Beleidigung ist. Ich war so leid mit Leuten, die gesagt haben, das haben wir immer so gesagt, das war ganz normal. So. Und ich wollte zeigen, dass es ein Zitat, das ist meine Geschichte, das N-Wort fällt in solchen Zusammenhängen und wir hören es in solchen Zusammenhängen. Und das kann man, da muss man nicht mal das Buch lesen, um diese Info zu bekommen. Das war mir das Wichtige, dass quasi Leute sehen, das ist ein Satz, den jemand gehört hat. So. Und da stellt sich nicht die Frage, ist es jetzt eine Beleidigung oder nicht? Natürlich. Es ist nicht nur eine Beleidigung, es ist ein Ausschluss, es ist ein beleidigender, menschenverachtender Ausschluss. Und das war mir wichtig. Ich wollte auch, dass sich Leute, wenn sie in der Bahn sitzen, nicht, es gibt ja so Bücher, wo man sich dann gut fühlt und so zeigt, so guck mal, was ich lese, ich bin total hier hochgeistig unterwegs, ich bin total woke und so. Sondern es sollte tatsächlich den Umgang mit Rassismus spürbar machen, dass man sich unwohl fühlt, obwohl man ja selbst gar nichts gemacht hat. So. Es sollte ein bisschen mehr sein als nur ein Titel. Es sollte auch ein Gefühl vermitteln. So. Ich habe das ausgeschrieben, weil es ja auch, der Titel ist ja über mein Gesicht gedruckt, so auf dem Buchcover. Und das war für mich auch so eine Versinnbildlichung von Rassismus, dass dieses Wort Leute trennt. Es trennt mein Bild oder meine Geschichte vom Betrachter so. Und da waren so viele wichtige Sachen drin. Und ich habe es damals auch als wichtig empfunden, das N-Wort auszuschreiben, damit ganz klar ist, das ist eine Beleidigung so. Und als dann so viele Diskussionen losgingen mit der Black Lives Matter Diskussion, dass auf einmal die Diskussion um Sprache ganz im Zentrum des Mainstreams angekommen war. Nicht mehr am Rand in unserer Bubble, sondern wirklich im Mainstream, wo Leute angefangen haben, so okay, wie nennen wir, oder wie nennen sich, das ist ja der große Unterschied, nicht wie nennen wir, wie sollen wir die denn bezeichnen, sondern wie bezeichnen sich Menschen, die keine weiße Hautfarbe haben. Als BIPOCs oder BIPOCs, als schwarze Menschen. So. Das war neu. Und dieser Drive hat mir gezeigt, so okay, wir hatten so viel Output, so viel mediales Gehör, so viel Plattform, ich diskutiere das nicht mehr. Ich diskutiere nie wieder das N-Wort und weil ich es nie wieder diskutiere, wollte ich es dann auch durchstreichen, weil ich mir gesagt habe, so, es kann sich niemand mehr auf irgendwas berufen. Ich weiß, die Leute versuchen das jetzt immer noch. So, sie sagen, das ist doch, man kann das nicht aus der Literatur, bla bla bla. Das könnt ihr für euch gerne machen, aber wenn sich unsere Pfade kreuzen, dann ich diskutiere das nicht. Das ist für mich eine ganz klare Sache, weil im Juli, im Juni, im Mai waren alle Zeuge dessen, was wir erzählt haben. Diese Black Lives Matter Geschichte ist genauso wie die Pandemie an niemandem vorbeigegangen. Du konntest dich dem nicht entziehen. Und deswegen kann auch keiner sagen, er oder sie hätte nichts gewusst. Und deswegen diskutiere ich auch das N-Wort nicht mehr. Und deswegen kann ich es jetzt auch durchstreichen, weil dieses Zitat, das muss jetzt so genommen werden. Also selbst wenn das N-Wort gar nicht mehr zu lesen gewesen wäre, so, dann wäre das auch okay gewesen. Dann ich diskutiere das einfach nicht mehr. Das ist eine Beleidigung, Punkt aus. Und wir kämpfen ja auch dafür, dass es als Beleidigung anerkannt wird. Also dass es wirklich als gesetzlich auch geahndet werden kann. So Petition, N-Wort stoppen, das ist ein Bestreben von uns.
Wie cool ist es im Moment gerade, wenn man als Künstler sein Geld verdienen muss?
Boah, ich würde sagen, also ganz ehrlich, und das ist das Schlimme dran, alle Künstler sind leider diesen Hustle, diese Probleme, diese Zukunftsängste und diese nagende finanzielle Schwierigkeit gewohnt. Wir haben uns den Beruf ausgesucht und deswegen war es so schlimm, weil es so lange gedauert hat, bis wir sagen konnten so, ey, wir müssen auch unterstützt werden. Weil man das so, ne, man ist es so gewohnt irgendwie. Und ich glaube, deswegen hat sich auch erst jetzt so der Gedanke gerührt, so, okay, Moment mal, wir sind 1,3 Millionen. Also es ist als Künstler auf jeden Fall in der Pandemie nicht einfach, einfach weiterzumachen, wenn man nicht so groß ist, dass man entweder GEMA-Tantiemen aufs Konto bekommt, die Miete der Villa zahlen, so, dann wird man ganz schnell zurückgeworfen auf so Oldschool-Künstler da sein, so. Also ich hatte echt am Anfang der Pandemie, hatte ich mir gedacht, so, ach, es ist jetzt wieder wie kurz nach dem Studium.
Ja, vor allem für dich hat sich die Situation ja nochmal verändert. Wir haben vorher gesprochen über Menschen, die du dir in dein Leben geholt hast. Ja. Du hast dir ja jetzt noch einen sehr kleinen Menschen in dein Leben geholt. Du bist ja Papa geworden.
Ja.
Wie kommst du jetzt mit der Rolle zurecht?
Das ist, finde ich jetzt schwierig, die alleine zu beantworten irgendwie. Aber ich glaube, ich mache die Rolle ganz gut. Ich glaube, ich mache es ganz gut. Es fühlt sich auf jeden Fall natürlich an und ich freue mich, dass die Kleine bei uns wohnt, weil ich weiß noch, ich habe kurz vor der Geburt habe ich so gesagt, so, es ist total weird. Caro, bei uns zieht jetzt dann jemand ein und der zieht einfach entlang nicht mehr aus
und wir
kennen die noch gar nicht. So, es ist wie so eine Zufalls-WG und das fand ich irgendwie ganz verrückt und jetzt ist es so, dass wir so da standen und waren so, oh Gott sei Dank wohnt sie bei uns. So, weißt du, so
ist nicht bei den Nachbarn gegenüber.
Ja, oder wo auch. Ja, unsere Nachbarn gegenüber sind super nett, aber, ich bin wirklich froh, überhaupt das erleben zu dürfen. Also Vater sein zu dürfen, ist auch, ganz ehrlich, ist auch ein Privileg. So, also generell Eltern sein dürfen. Und dessen bin ich mir echt bewusst geworden jetzt nochmal in der Zeit, weil ich gemerkt habe, alle Päckchen, die ich mit mir rumtrage, die muss ich bei mir behalten, dass ich der Kleinen nicht irgendwelche Muster von mir auftrage, die sie gar nicht braucht. Mhm. So, und das alles, was ich weiß, muss ich nutzen, damit es ihr besser gehen kann. So, oder damit sie ein cooles Leben hat. Ich muss halt einfach versuchen, dass es für sie cool wird. Und das ist irgendwie eine tolle Aufgabe. So. Sie ist jetzt gerade in der Kita in der Eingewöhnungsphase und ist alles sehr emotional. Und das ist echt toll, so einen kleinen Menschen zu sehen, der gerade richtig Emotionen hat. So. Die ist wütend, die ist glücklich, die ist happy, die ist traurig, die ist ein die ist eine Person, die ist eine kleine Person und das ist total irre. Und ich finde es schön, dass ich mit dieser Person zusammen leben darf und dass diese Person zu mir Papa sagt.
Sagt sie bayerisch Papa?
Ja, weil es war tatsächlich so, es gibt ja immer diese glaube ich, diese Unterhaltung so, wie weißt du, wie nennt man sich, wie stellt man sich vor dem Kind so?
Ja, du bist ja jetzt die Mitbewohner.
Ja, genau. Und die einen machen ja, die einen mögen lieber mit Vornamen und mögen Mama, Papa gar nicht so. Und bei uns war es so, weil ich ja das arabische Baba so gerne mag und das auch einfach so wegen meiner Kultur und allem das auch mag, war das so Baba. Aber irgendwie hat sich das so komisch angefühlt. Ich bin nicht der Baba. Das ist irgendwie, nee. Und dann hat sich das so rausentwickelt, dass es einfach Baba geworden ist. Und da war ich so, ja, geil. Das ist genau, das ist mir da erst aufgefallen, dass das bayerische Baba ist eigentlich genau die Mischung aus Baba und Papa. Und das fand ich dann irgendwie geil. Und dann habe ich quasi in meinem Vatertitel schon ein multikulturelles Zusammenleben verkörpert.
Und wie stark bist du vielleicht trotzdem im Stillen in Sorge, dass auch wenn du ihr deine Päckchen hoffentlich nicht mitgibst, ihr Dinge widerfahren, die dir passiert sind?
Meine Sorge, dass ihr irgendwas passiert, was sie diskriminiert, ist sehr groß, weil ich weiß, dass es passieren wird. So, wir leben immer noch in einem patriarchalen System und das System ist immer noch latent rassistisch. Was aber mir große Hoffnung bereitet, ist, dass nicht nur ich, sondern unglaublich viele andere gerade stark dafür arbeiten, dass sich viel verändert. Dass ich glaube, dass jetzt vor allem auch in die Ausbildung von Lehrkräften und PädagogInnen sehr viel mehr einfließen wird, dass so eine Lehre über Diversität und Sensibilität auf unterschiedlicher Basis, auch Gendersensibilität, Thema vom Curriculum wird. So. Und ja, ich mache mir Sorgen und gleichzeitig bin ich auch sehr, sehr hoffnungsvoll, dass wir gerade, dass die Arbeit, die getan wird, unter anderem meiner Tochter auch zugutekommen wird.
Ich habe dich gebeten, dass du dir eine Stelle aus deinem Buch aussuchst.
Ja.
Die würde ich gerne hören.
Ja, ich habe mir folgende Stelle rausgesucht. Was kann man jetzt also tun, um Alltagsrassismus entgegenzuwirken? Tatsächlich glaube ich in allererster Linie, dass das hier eine Sache ist, die man nicht alleine lösen kann. Das muss die Baseline, die über allem stehende Grunderkenntnis sein. Keine teilnehmende Partei, weder die Menschen, die den Alltagsrassismus erfahren, noch die, die ihn aussenden, manchmal eben auch unabsichtlich, können es alleine schaffen, das Problem aus der Welt zu tragen. Die Problematik, die entsteht, ist eben, dass man sonst 5 weiße Typen in einer Ecke sitzen hat, die darüber reden, was denn jetzt Rassismus ist und was nicht. Obwohl sie natürlich nicht zur betroffenen Gruppe gehören. Auf der anderen Seite ist es aber auch keine Option, dass lediglich die Betroffenen an einem Tisch sitzen und von ihren Erfahrungen sprechen. Das Entgegenwirken und das Entkräften von rassistischem Gedankengut ist ein langwieriger Prozess und er beinhaltet zu Anfang eine hohe Sensibilität. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir, auch aufgrund unserer Schulbildung, in einem System leben, das Alltagsrassismen begünstigt. Aber wir arbeiten eben dran, dass es bald nicht mehr so ist.
Der Bookberry Podcast ist ein Podcast der Komplett Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.